SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Abend hier bei uns auf SRF 1. Es ist die Sendung Doppelpunkt. Mattmark. Der Name steht für einen Staudamm zingst im Sasstal. Der Name Mattmark steht aber auch für das grösste Unglück in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo 88 Bauarbeiter sind ums Leben gekommen. Am 30. August 1965, also vorgestern Sonntag vor genau 50 Jahren, hat sich ein Teil vom Alalin-Gletscher zuoberst im Saastal im Kanton Wallis gelöst und ist das Loch abgestürzt. Und die Eislawine hat nicht nur die Baubaracken von der grossen Staudammbaustelle unter sich begraben, sondern noch 88 Bauarbeiter, die drinnen gestorben sind. Viele von diesen Bauarbeiter sind aus Italien gekommen und über 20 aus der Schweiz. Unter anderem aus dem Saastal und aus Eisten. In diesen Tagen ist ein Buch herausgekommen, eine wissenschaftliche Arbeit, die das erste Mal überhaupt den Zusammenhang dieser Katastrophe darstellt. Und der Frage nachher geht, wie es kommen konnte, dass alle 17 Anklagten vom Unglück beim Staudamm freigesprochen wurden. Der SRF-Reporter Jürg Gönninger hat mit einem der Autoren dieser neuen Studie geredet. Und er ist vor 10 Jahren schon mal im Saastal auf Spurensuche gegangen und hat mit Leuten geredet, die es erlebt haben, wo sie dabei waren, wo der Gletscher ist oben runtergekommen.
Vor 10 Jahren war das, also 2005. Ich bin ins Saastal gegangen, um herauszufinden, was von dem Unglück an Spuren noch rum war. Also, ob und wie man sich noch an die Katastrophe erinnert hat. Und das war vor 10 Jahren mein Bericht. Durch das Saastal fließt die Saaser Fisp. Der Bus kommt von Fischbunden nach und fährt auf Stalden, Eisten, Hutdecken, Saasbalen, Damatten, Saasgrund. Dann umsteigen und rechts zu auf Saasfee auf 1790 Meter über Meer. Oder geradeaus weiter auf Saas Almagell. Dort wo der ehemalige Skirennfahrer Pirmin Zurbriggen herkommt, auf 1620 Meter über Meer. Und weiter an der Kapelle zu Zermeiken vorbei auf Mattmark rauf, dort, wo der Staudamm und der Stausee Mattmark ist, auf 2117 Meter über Meer. Dort, wo das Unglück passiert ist. Der Staudamm war im Bau. Die Baubaracken, die Kantine und die Schlafbaracken sind gerade unterhalb vom Gletscher gestanden. Am 31. August 1965 schreibt die Neue Zürcher Zeitung:
Eine Schreckensbotschaft aus den Walliser Alpen ging gestern Abend in ihren Umrissen noch nicht fassbar über den Rundspruch ins Land hinaus und gewinnt seither von Stunde zu Stunde schärferes Profil. Die gewaltige Baustelle des Mattmark-Staudammes, des größten seiner Art in Europa, ist von einem Gletscherabbruch großen Ausmaßes heimgesucht worden. Bereits zeichnet sich die größte Katastrophe ab, die sich seit dem Beginn des Kraftwerkbaues in unseren Alpen ereignet hat.
Der Schorsch Baumann ist Bergführer, 73. Er lebt mit seiner Frau Marie in Saas-Fee. Der Schorsch Baumann, seine Frau, zwei von ihren vier Kindern und zwei Touristen sind am 30. August 1965 im Mattmarkgebiet unterwegs gewesen.
Wir sind von der Länge geflogen über zur Britanniahütte und von der Britanniahütte haben wir den Urlaubgletscher traversiert und den Gross-Alalin-Gletscher. Ich sehe, das gehört auf der Karte. Und dann sind wir hier auf dem Punkt 2868, Schwarzbergkopf. Und dort habe ich mitgekriegt, ein Ehepaar aus Zürich, Frau Hager und zwei Kinder und meine rechte Seite, hier die Frau Baumann. Und wir sind vom Schwarzbergkopf runter und da oben haben wir noch den Gletscher überblickt, wie das aussieht. Und als wir da ab sind gekommen, haben wir die Idee gehabt, da runter in die Baubaracke etwas zu trinken. Da aber unsere Frauen nicht einverstanden waren, sind wir da oben geblieben und dank dem sind wir jetzt noch am Leben. Und zu diesem Zeitpunkt sind wir da oben gewesen, zusammen mit den Touristen und ungefähr um 17 Uhr haben wir plötzlich so ein Krachen gehört und da sind da einige Eisblöcke abgebrochen. Und dann sagt meine Frau, schau mal da rauf, wie schön, dass das da runterkommt. Aber dann ist die ganze Eislawine runtergekommen, die ganze Zunge hat sich überwälzt und das hat einen heftigen Druck entwickelt. Und der Druck ist unter uns durch und alles, was da unten ist, die Baumaschine, Baubaracke, hat es verschlagen. Und das hat einen furchtbaren Krach gegeben. Der Krach hat sogar festgestellt, in Saas-Grund und Saas-Fee so viel Krach hat das gemacht. Und etwa nach 5 Minuten ist das stillgestanden und ist ganz stille Moment eingetroffen und wir haben runtergeschaut. Da ist nur noch ein Leichentuch über die Geschehnisse überdeckt wurde. Also im ersten Moment sind wir alle schockiert gewesen. Das heisst, meine Familie und auch die übrigen, die Gäste, die haben alle das Maul offen gekannt, die haben praktisch einen Schock gehabt. Und was wir gedacht haben, das ist dann das Weitere gewesen, haben wir gesagt, das gibt es doch nicht. Vor 10 Minuten war noch ein reges Treiben mit diesen Baumaschinen, mit dem Krach, den wir da hatten. Und jetzt ist alles still. So ist das passiert.
Sehr, sehr schockiert. Ich habe lange Jahre dort geplant. Wenn das Thema ist aufgekommen, wäre jetzt derzeit noch nicht so psychologische Betreuung gehabt, wie das heute ist. Wir hatten zwei kleine Kinder in den Händen gehabt. Und wenn man das alles sieht, nachher die verwundet und danach, was weiter fortgeschossen hat, das war ganz schrecklich. Es war wie im Krieg. Da hat man eigentlich schon mehr an die gedacht, die jetzt da unten sind. Man hat nicht mehr an sich selber gedacht. Man hat gesehen, dass zu der Zeit hat es noch nicht so viele Helikopter gab. Es sind alles mit Krankenwagen und so gekommen. Das ist also ganz schlimm. Auch die hier, zu der Zeit hat man auch noch nicht Natteln so gehabt. Hier oben zu Saas-Fee, wir haben zwei Kinder noch hier gelassen, die hier noch bei Familien waren. Und die haben auf alle Fälle auch sehr Angst gehabt, uns etwas passiert. Weil das ist ja dann auch bald durchgedrungen, dass das unglücklich ist. Das haben sie bis hier gehört. Das ist dann durch Radio und so sofort weitergegangen.
Was wir da noch gesehen haben, die Leute, die noch am Leben sind geblieben, sind am Rand gewesen. Und die haben dann Hilfe geschreit. Und da war sogar ein Mann, der Blut überströmt am Boden gelegen ist. Aber wir konnten nicht Hilfe leisten. Wir sind ab auf einen Alpen. Und unten auf der einen Alpen sind dann die Talleute gekommen vom Saastal. Und als erstes haben sie uns gefragt, kommt unser Mann noch heim oder kommt er nicht mehr? Das konnte ich auch nicht mehr beurteilen. Ich habe ja die Männer nicht kennt. Ich habe diesen Frauen gesagt, wir hoffen, dass da nicht alle sind umgekommen. Da sind verschiedene Leute zur gleichen Zeit da oben gewesen, wo sonst unter den Baracken sind gewesen. Aber die, die in den Baracken gewohnt haben, da die Schicht hatten, da geschlafen haben, die sind umgekommen.
Dorf Stalden, am Eingang zum Saastal. Dort lebt Irene Fuhrer, 81. Beim Mattmark-Unglück hat sie ihren ältesten Sohn verloren. Ihr Mann war Maurer und sie hatten ein kleines Bauerngut mit 2 Kühen und ein paar Schafen.
Wir waren in Einstock, im Wieler Erl. Und wir waren auf der Matte, haben da gemäht, geltet. Und danach haben wir zu die Sirenen gehört, die Auto, wisst ihr, mit, ja. Und danach sind wir heimgegangen und gesagt, ja, etwas stimmt doch da nicht. Da müssen, es war ein Posthaus gefahren oder irgendwas, was das Unglück passiert. Und dann sind wir da weiter und da kommt die Tochter und dann sitzt im Mattmark sein Unglück passiert. Da sind die Gletscher abgebrochen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ein Sohn, der Reinhard. Der ist da drin, der arbeitet da im Mattmark. Der war auf einem Rapportbüro. Ja. Der ist der Schutz, ist der Doktor, der hat nach der Schule da angefangen, also nach der Sekundarschule. Hat er da angefangen und dann also sogar lügen. Und dann ist er im Winter auf Langenthal gegangen, in ein Geschäft. Und im Februar und März ist er wieder zurück und da mega arbeiten. Er ist einmal und dann sagt er, es hat da innen noch vernommen, dass eine gefährliche Sache sei. Also das, ich meine, der Gletscher, dass die unten ausfressen und dann kann es dann ein Unglück geben. Das haben wir gehört sagen. Das ist der Sohn sagen. Aber wir haben gedacht, ja, das kann sein und kann nicht sein. Was will wir machen? Das ist lang gegangen, bis man da ein bisschen drüber weg ist. Das war der Älteste und so ein lieber Sohn. Und ach mein Gott. Ja, ist besser modern, können wir zurück. Jetzt bin ich 81, jetzt habe ich hoffentlich noch ein Neubau gehen. Der Reinhard kommt mich holen. Und dass wir dann auch noch wieder zusammen sein kann.
Saas Grund. Etwa 1000 Einwohner, 15 Hotel, 24 Restaurants, Winter- und Sommertourismus. Saas Grund lebt die Fides Bilgischer.
Ich habe meinen Mann da verloren. Der hat aber da 11 Jahre gearbeitet und am Schluss ist er da in den Gletscherabbruch gekommen. Er hat zuerst mit der Swissboring gearbeitet und nachher im Herbst, im 1960 hat er den Fahrzeugausweis gemacht und dann ist er als Schaffer hat er da gearbeitet. Also mit einem Bus, Arbeiterbus. Er war mit einem Elektriker auf dem Damm oben gewesen. Und dann hat er von unten rauf, von der Baracke rauf gefunkt, er soll runterkommen. Und dann ist er runtergefahren und steigt aus. Und in dem Moment ist er... Er war ganz am Rand, gewesen, wenn er... Sie haben ihn 8 Tage nachher ihn gefunden. Gerade im letzten Moment ist er runtergefahren.
Mit 2 kleinen Kindern und einem 3. im Bauch in der 6. Woche ist die Fides Bilgischer vor dem Nichts gestanden.
An dem Tag bin ich mit dem Kind hier zu Eltern gekommen und war am Nachmittag noch da gewesen. Und gegen 4:30 habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich heim, jetzt kommt der Mann. Und dann bin ich da oben im Schönblick, also die Straße ist noch nicht bis zum Haus hingegangen, vorbeigegangen mit dem Kind und dann schon gewusst, dass mein Mann drunter ist. Ja, sicher ist die Welt zusammengebrochen. Das war sehr schwer. Der Gletscher war immer unruhig. Vor 100 und 100 Jahren, wenn man die Chronik liest. Und in der ganze August ist immer abgebrochen. Aber dass es so viel kommt, haben sie nicht gedacht. Das wird man ja nie vergessen. Aber mit Hilfe vom Herrgott und von den Menschen, die weg sind, die sind ja immer da mit uns. Wir sehen sie nicht mehr, sonst sind sie da und ich kann ihnen helfen. Ist es immer gegangen. Ich habe zuerst mein Schicksal lang gehadert und nachher habe ich gedacht, das war sicher auch Zeit für den Mann. Und er war ja nachher immer bei mir. Ich habe immer gesehen, der Herrgott und gute Leute und der Mann hat immer weiter geholfen, ist immer gegangen. Sicher haben die das auch vermisst, dass sie den Vater nicht gekannt haben. Darunter haben die alle gelitten. Aber das ist ja... Das war so gewesen und die haben da nicht ändern. Aber ich habe immer gesagt, ich muss den Papa rufen, der ist sicher da und wird nicht helfen können. Ja, man ist schon so mit denen, die das Gleiche kennen, zusammengekommen und hat über das geredet und hat miteinander getrüret und miteinander geredet. Und aber wir müssen tragen, hat man es allein. Aber mit Hilfe vom Herrgott ist es immer gegangen. Ich habe zuerst mein Schicksal lang gehadert und nachher habe ich gedacht, das war sicher auch Zeit für den Mann.
Zurück auf Sassfee. Die Hotels hier heissen wie die Berge. Alphobel, Britannia, Alaline Relais du Silence, Hotel Feehof, Hotel Dom. Zmitz durchs Dorf rauscht die Feefisp, Gletscherwasser. Abendunterhaltung im Hotel Ten. Das Trio Rubin Affolter Buser. Sassfee wohnt der Lokalhistoriker vom Saastal, der Werner Imseng. Ein exakter Chronist, der schon sein ganzes Leben im Saastal verbracht hat. 1965 war er anfangs 40.
Ja, ich kann mich nicht in dem Sinn erinnern, weil ich einen Tag später, nämlich am 31. August bin ich dahinter gegangen. Ich habe ein Erlebnis bekommen, als Ausnahme, kann man sagen. Und alles das können anschauen. Und das wirklich, der Anblick war schon sehr traurig, wenn man das überblickt hat, im Gesamten, alles zusammen. Es ist ein Unglücksfall, wo man kann sagen, wir hier im Saas in dem Sinn noch nie erlebt haben. Für unsere Begriffe hier ist das schon, also kann man sagen, als Gletscherunglück ist das schon einmalig in diesem Rahmen. Man muss nicht vergessen, ein Faktor, und das ist, dass Gletscher sind immer in Bewegung, vorrücken oder nachrücken. Da, wo steiler sind, dann mehr Gletscherstück abbrechen und gehen, je nachdem, wie steil ist, ins Tal ab. Oder irgendwo, wo der weniger steil ist, da bleiben sie da hängen. He. Aber es ist normal, dass wo Gletscher ist, da ist Bewegung da. Es war ein entsetzlicher Anblick, das Bild zu sehen. Denn überall, die ganze Baracke, die hat wie ein Zinnholzschachtel drin, auseinandergerissen. Es sind dann nur noch so kleine Bretter nebeneinander gewesen. Man hat es nicht begreifen, wie er sich das geschafft hat. Und die grossen Maschinen, die da kamen, für das Schaffen, die Mächtigen, die jetzt alle umgeritzt haben. Es ist wirklich unter durcheinander, das Holz und die Gletscher. Und dann wieder wie Schnee. Man hat geglaubt, dass hier Schnee kam. Aber der Gletscher hat in der Wucht und der Schnelligkeit alles zermalmt, bis er unten am Tal war. Also das war ein trauriger, trauriger Anblick, so wie ich das noch heute in Erinnerung habe. Und das ist nicht zu vergessen. Das war eine glückliche Zeit, kann man sagen, einerseits, dass Viertel nach fünf war. Denn wäre das passiert, wenn man die Mittag sieht, dann hätte das das Vielfache von Todesopfer erfordert. Und die Gletscherlöwen war das, eine Gletscherlawine. Das hat natürlich einen Bring gekommen. Es sind gewisse Arbeiter, die waren noch in der Baracke, gewesen, nämlich die, die die Küche gemacht haben und so weiter, weil noch wollten flüchtig machen haben. Und die hat bis 70, der Stäub und der Flach, hat sie bis 70 Meter weggeschmeißt, aber trotzdem sind sie umgefallen und haben den Tod gefunden und eine Gletschermasse. Und die Gletschermasse hat im Tal eine Höhe gehabt von bis 20 und mehr Meter Höhe. Innerlich kann man begreifen, was das ihm da weh gemacht hat. Weil das sind doch auch Sasen dabei gewesen, die man kennt hat. Und das ihm schon sehr weh getan, wenn man das da in dem Sinn gesehen hat. Und auch alle anderen, wenn man gedacht hat, die Angehörigen, die da kommen und müssen kommen und wissen, jetzt ihre Angehörigen, sie ist ein Mann, sie ist ein Sohn oder so, die sind da unter dem Gletscher. Vorläufig beerdigte, was doch alle zusammen ausgraben haben im Laufe der Tage. Aber das Leid war noch mal da. Es war wirklich sehr traurig. Und jetzt hier ein paar Fotos anschauen von diesem Unglück, das man einen Tag später gemacht hat. Ach, hier sehen wir sehr gute Aufnahmen. Sehen Sie da, diesen. Wie das furchtbar aussah. Alles ist, die Baracken sind zerschunden zusammen. Die Maschinen sind alle unten unter dem Gletscher da. Es ist umgeschworfen. He. Und die Leute sind unter dem Gletscher, sind tot. Ich sehe, der Gletscherhang geht da aufwärts. He. Da kann man sich gut vorstellen. Da sehen wir mal. Und die Maschinen umgeworfen, da seht ihr alles. Und die Aufnahme sehen wir, der Hang, der Abbruch genau. Das war der Abbruchstell. Das war schon rund 600 Meter drin bis in die Talsohle. Und Mordstotzen im Brie. Und hier sind die Baracken alle gestanden. Da sehen wir von der Baracke null und nichts mehr. Alles ist weg. Es ist rein, man würde sagen, wenn man das Bild anschaut, es ist fast nur Schnee. Aber es ist nur, der Gletscher ist so fein zermalmt gekommen durch die Schnelligkeit, dass er so ausgesehen hat.
Saas-Fee. Der Bergführer Charles Baumann und seine Frau Marie waren Augenzeugen vom Alalin-Gletschersturz bei Matmark im Walliser Saastal.
Zuerst ist das runtergerutscht und nachher hat es überschlagen. Und was sie wollten anfangen, ist halt das sehr problematisch gewesen, weil das waren grosse Blöcke gewesen. Einige waren wie Häuser. Und durch das ist auch viel länger gegangen, dass sie dort gefunden haben.
Also, was wir festgestellt haben, die Zermeikene sind die ersten, die Bergführer von Saas-Fee und vom Saastal gekommen. Und die haben die erste Hilfe geleistet. Die Polizei hat unten eineinhalb abgesperrt und die Volksmenge nicht raufgehen. Und dann war nur noch die Rettung da gewesen für das Weitere. Und wir haben sich daheim begeben, in unsere Häuser und haben aber keine gute Nacht gehabt. So ist das passiert.
Da haben sie allgemein die ganzen Bergführer, die zur Verfügung waren, oder Suchmannschaften, die Hunde oder so, haben sie aufgeboten. Und alle anderen Privatpersonen haben einfach keinen Zugang gehabt. Die haben sie aufgeboten, die Bergführer, zum Suchen.
Also da haben wir Jens-Asfee, die Bergführer, abwechslungsweise oben Beobachtung gemacht, wenn noch weitere Gletscher abbrechen sollten. Und unten haben sie mit grossen Baumaschinen und Trucks die Suche begonnen. Und da haben sie zum Teil immer so Körperteile von den Menschen gefunden, die zusammengestellt. Und so haben sie dann bis zum Schluss alle 88 Todesopfer wieder rausgenommen. Ich bin 2 Tage da oben gewesen, wo eine Beobachtung gemacht hat. Und da haben wir immer runtergeschaut, was da läuft. Mein Vater war da, der war einen ganzen Monat da oben. Ja. Ich habe hier gerade eine Notiz gesehen von einem Büchli. Da heisst 1958 ist Beginn der Bauarbeiten der Werkstrasse Sassalma-Gellmatt-Mark. Der Höhepunkt der Hauptarbeiten war in den Jahren 62, 63. Und da war ungefähr eine Belegschaft von 1500 bis 1600 Mann. Und die haben sich aus 10 Nationen zusammengestellt. Anfangsjahr 1965, vor das Unglück passiert ist, haben sie schon das Wasser gesteuert. Zum Teil. Und dann haben sie eben die Baracken vorne gesetzt, wo das Unglück passiert ist. Mein Vater lebt jetzt nicht mehr, aber der hat mir erzählt, dass er seit einem Monat oben war, in Beobachtung, was wir so immer ständig den Gletscher beobachten. Und melden, wenn etwas hätte sich bewegt, hätte es unten aufhören zu arbeiten. Und dann haben sie da tagtäglich immer so Leichenteile von Menschen auf die Bahre aufgenommen und das zusammengestellt. Und nach einer Woche geheißen, sie hätten die meisten Todesopfer. Jedoch hat sich ergeben, dass sie später da noch 2 gefunden haben, unter einer grossen Steinplatte, das war ein grosses Loch. Und die haben scheinbar noch gegraben mit Schaufeln und Pickeln, weil die haben sogar mit Schaufeln und Pickeln ein Kreuz gemacht. Und ein Mann hatte eine weisse Harke, der vorher schwarze Haare hatte. Das hat mir so der Vater erzählt, dass ich die letzten Todesopfer, die sie da rausgenommen haben.
Der Bus fährt von Saas-Fee 4 Kilometer runter auf Saas-Grund und zurück den ganzen Tag. Saas-Grund im Hotel-Restaurant Alpha, die Begegnung mit der Hedi Bläsi, mit der Saas-Almagellerin.
Ich habe den Mann verloren. Er war Backerführer, das oberste an der Moräne, wo er abgebackert hat. Ich habe meinen kleinen Sohn gehütet, war unterwegs. Und wenn ich heimgekommen bin, über die Brücke gelaufen bin von Almagell, habe ich hinten gesehen, dass alles weiss ist und dann ich gewusst, jetzt ist ein schweres Unglück passiert. Habe ich sofort gedacht. Man sieht ins Tal hinten und damals hat man den Gletscher oben ein bisschen gesehen. Heute sieht man ihn nicht mehr, weil er ist ja abgebrochen und ist nie mehr so gewachsen. Und weil ich ja gewusst, wo mein Mann arbeitet, habe ich gewusst, es ist keine Rettung. Das habe ich sofort gewusst. Ist mein Vater gekommen und die Geschwister die sind gekommen und dann haben wir einfach auch gesagt, es sei keine Rettung. Haben mich natürlich getröstet, oder? Bin nie hintergegangen. Das war in dem Moment so viel Betrieb mit Autos, die sind helfen, weil Einzelne sind ja gerettet worden, aber die sind unten nachher gewesen. Es sind ja nur wenige gerettet worden. Weil die Einzelnen sind eben noch aus dem Schnee raus, aus dem wo nicht ganz drin sind. Und die in der Baracke rein waren, es hat auch derige, die es rausgetreten haben. die am Leben geblieben sind. Aber nur wenige. Ja, sie haben ihn erst im Dezember gefunden, am 17. Dezember, oder? Und mit ein paar anderen noch zusammen. Am 15. Dezember haben sie aufhören. Und am 17., weil sie dann an jemanden gekommen sind, haben sie noch weiter gesucht und sind dann noch zwei oder drei, ich weiß nicht mehr genau, haben sie dann noch gefunden. Und einen haben sie dann im Frühjahr gefunden, von diesen 88 Begrabenen. Das ist recht lang gegangen. Ich hatte schon 3 Jahre Mühe und schwer. In der ersten Zeit konnte ich es einfach nicht fassen. Ich, mit dem Kind, das war ja ein paar Monate alt, konnte ich einfach nicht fassen, dass ich jetzt wieder allein bin mit dem Kind. Ich konnte nicht lachen. Wenn jemand gelacht hat, habe ich immer gedacht, wie kann man lachen? Ich bin einfach lang. Und ich habe auch sehr viel abgenommen. In 1,5 Monaten habe ich meine 13 Kilo verloren. Es ist einfach... Dadurch musste ich einfach. Das war eine schwere Zeit. Sehr. Meine Mutter hat mir viel geholfen. Die ist immer wieder gekommen und hat mir gesagt, los, du hast noch dein Kind, du darfst nicht. Das müssen wir wieder zusammennehmen. Denn das Kind selber ist auch schon, hat es gespürt, dass etwas gegangen ist. Das ist klar. So habe ich mich dann immer wieder aufgefangen.
Der Bus fährt von Fischbunden auf bis auf Mattmark. Ab Saas-Grund geht es noch ein paar Kilometer bis Saas-Almagell, die oberste Gemeinde vor dem Staudamm Mattmark. Saas-Almagell wohnt Dida Zurbriggen. Sie arbeitet im familieneigenen Hotel, Hotel Pirmin Zurbriggen.
Im Hotel meine Aufgabe ist, also ich mache die ganze, also haben Frühstücksbuffet helfen und einfach bis Mittag schauen, dass es im Hotel klappt. Nach dem Nachmittag sind die Chefs da, dann bin ich dann nicht mehr da. Wir haben das Hotel schon seit 67. Also jetzt führt es die Tochter nicht mehr.
1965 war Dida Zurbriggen 30. Beim Mattmark-Unglück hat sie ihren Onkel und ihren Vater verloren.
Der ist der Magaziner. Also der Chef, der hat alle Ware ausgegeben, was einfach ausgegeben musste, was er arbeiten musste. Mein Bruder ist schon verunglückt von ihm, und der war aber der Ledige. Der war nicht nur 40-Jähriger und mein Vater ist nur 57 gekommen. Also die jüngste Schwester war 18 und ich bin gerade, warte jetzt mal, 65 bis 5 Jahre verheiratet gewesen. Ich war damals 30. Und der Tag war ein schöner Tag, also schöner als heute, nicht das Wölkchen im Himmel. Und ich habe geschafft, wie jeden Tag daheim. Und das ist am Abend um 5 ist das passiert. Nachher war das so, ich war daheim und meine Schwester hat mit dem Schwager im Büro geschafft, im Treuhandbüro. Und er hat mir telefoniert, hinter in Mattmark ist ganz etwas Furchtbares passiert. Ist irgendetwas, ich glaube, der Papa, der sei tot. Und nachher bin ich schnell auf zur Mama gelaufen, einfach hier, mein Elternhaus ist gerade hier voraus. Da bin ich da schnell gelaufen und nachher haben wir schon gesehen, das sind ganze 30, 40 so Krankenwagen sind hintergegangen. Und der war so gewusst, dass etwas Furchtbares passiert ist. Und meine Schwester, die Jungs, ist dann direkt mit dem Bruder und mit dem Schwager hintergegangen. Und das war schon tot und still, schon nicht mehr, alles schon runter. Innerhalb 20 Sekunden ist der Gletscher runter und die haben gar keine Chance gehabt. Und dann sind wir, nachher haben wir schon direkt gesehen, dass nichts mehr zu machen ist. Es war alles eine Totenstille. Und alle sind gerannt und schreien und kommen die Arbeiter bis hier raus. Sie haben gesagt, furchtbar, es ist was Furchtbares passiert. Und sie haben doch nicht so in dem Schock vielleicht gewusst, was passiert ist. Und nachher der Bischof am Ganzen, alle sind Ambulanzen gekommen, aber die alle vergeben sind die gekommen, sie nichts mehr machen. Und nachher eine Schicht ist ja ganz umgekommen, die haben geschlafen. Da war Tag- und Nachtschicht und die haben Nachtschicht geschafft haben, sind alle schlafenden Toten. Das sind etwa 40, 50 einfach alle. Also das ist einfach nur der Herrgott, der ihm weitergeholfen hat, also mit dem Gebet. Also am Anfang hat man so einen Schock gehabt, dass man nicht mehr mal hat beten können, dass einfach das da nicht gesehen. Aber nachher schon. Ja, also eigentlich immer sehr traurig, wenn ich mal nachsehe. Also, ich denke ja jeden Tag an meinen Papa. Aber es war einfach furchtbar gewesen. Aber dort musst du einfach damit leben. Nachher musst du einfach sagen, dass das vielleicht so alles sein soll. Und musst mit dem leben.
Zwei Kilometer außerhalb von Saas-Almagell, auf dem Weg zum Staudamm Mattmarkhofen, steht eine Kapelle, die Kapelle von Zermeiken. Neben den Türen der Kapelle ist ein Schild.
Da steht, an der Kapelle angeschlagen: Kapelle Zermeiken. In dieser Kapelle fanden die aus den Eismassen Geborgenen ihre erste Ruhestätte, bis sie in ihre Heimatorte zum Begräbnis überführt wurden. So will diese Kapelle die Gedächtnisstätte sein, wo wir der lieben Verstorbenen der Mattmark-Katastrophe gedenken und für sie beten wollen. Die beiden Seitentafeln halten die Namen der Katastrophenopfer und aller anderen fest, die während der 10-jährigen Bauzeit auf den Baustellen den Tod fanden. Wir wollen diesen Frauen und Männern, die fern der Heimat Opfer der Arbeit wurden, ein ehrendes Andenken bewahren. Sie mögen in Gottes Frieden ruhen. Erinnerungen an das Unglück von Mattmark, der Glaube an Gott als eine wichtige Stütze. Das war die Spurensuche im Saastal von vor 10 Jahren. Im Rest der Schweiz ist das Unglück rasch vergessen gegangen. Es hat auch nie eine wissenschaftliche Arbeit gegeben, die Mattmark aufgeschafft hat. Das Unglück, wie es dazu gekommen ist, wer wie daran beteiligt war, wer allenfalls die Schuld war und was das für die Angehörigen und für die offizielle Schweiz bedeutet hat. Jetzt ist so eine Zusammenschau, so ein Überblick über die Ereignisse und ihre Zusammenhänge da. 3 Wissenschaftler haben Mattmark durchleuchtet, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds. Sie haben Akten, die eigentlich bis heute noch unter Verschluss stehen, gesichtet, haben Überlebende befragt und aus dem allem ihre Schlüsse gezogen. Sie haben unter anderem ein Gutachten gelesen von denen, von 3 ausländischen Experten. Die haben damals 2 Schlüsse gezogen. Zum einen sei es eine Naturkatastrophe gewesen. Die Natur habe die Eislawine in Bewegung gebracht, nicht der Mensch. Zum anderen steht in dem Gutachten aber auch, dass der Gletscherabbruch nie so viele Tote gegeben hätte, wenn das Barakadorf nicht direkt in der Falllinie vom Gletscher angebaut gewesen wäre. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen. Die Schlafbaracken, die Kantine und die Werkstätte sind genau in dieser Falllinie gestanden. Darum meine erste Frage an Sandro Gattacin, Professor für Soziologie an der Uni Genf und einer der 3 Autoren dieser Studie. 17 Verantwortliche sind dortmals angeklagt worden und vor Gericht gestanden. Warum sind die 17 dortmals freigesprochen worden? Das Gutachten hat ja immerhin in einem Teil auf eine mögliche Schuld des Menschen hingewiesen.
Es ist eine Interpretation, die gerade nach der Katastrophe zirkuliert hat und wo sich dann irgendwie so festgesetzt hat, dass sie nicht anrüttelbar war, was sich durchgesetzt hat. Nämlich die, dass es Naturkatastrophen ist. Das heisst, Betriebe sind nicht verantwortlich für solche Probleme. Das kann bei dieser perfekten Schweiz gar nicht anders sein als die Natur.
Und darum sind sie freigesprochen worden. Weil das Gericht hat den Fokus vor allem auf die Naturkatastrophe gelegt.
Sorgfalt bei der Auswahl vom Barackenstandort, das Risiko, wo man damit faktisch eingegangen ist, ist nicht als relevant genug angeschaut worden. Von heute aus gesehen kann man den Kopf schütteln. Wenn man in die Zeit von vor 50 Jahren eintaucht, dann sieht man aber, welcher Logik das Urteil hinter drin gegangen ist. Es war die Zeit vom Kraftwerksbau. Die ganze Schweizer Industrie hat nach Strom geschrauen. Es war auch die Zeit von Autobahn- und Tunnelbauten, von neuen Zugstrecken. Es ist wirtschaftlich aufwärts gegangen. Darum musste es schnell gehen beim Bauen, gerade auf Grossbaustellen. Sicherheit ist darum nicht so wichtig genommen worden wie heute. Und man war sowieso auch noch nicht so professionell bei Grossbaustellen, wenn es um die Sicherheit gegangen ist.
Ja, die Sicherheitsansprüche sind eigentlich nicht so bekannt gewesen, im Sinn von einer hohen Professionalität der Kontrollen. Man hat gewusst, dass man aufpassen muss, wenn man in den Bergen ist, auf Sachen, die runterkommen, besonders wenn es heißer wird, also eben im Fall vom Alalin Gletscherteil, die abspringen. Man hat gewusst, dass man bei Explosionen, also bei dem Tunnelbau, muss sehr vorsichtig sein. Aber was man nicht gekannt hat, es war eigentlich die Sicherheitseinschätzung von Gesamtbauwerk gewesen. Also man war sehr auf Teil präzisiert gewesen, aber nie auf dem Ganzen. Nicht? Und das hat damals noch gefehlt.
Weil es musste schnell gehen, hat man also die Baracken möglichst nahe an der Baustelle aufgestellt und nicht weiter weg, wo das Risiko kleiner war. So war der Arbeitsweg nur 10 Minuten gewesen. Aus der Sicht der Planer beim Bauen war es ein Problem, dass man auf Mattmark nur 5 bis 6 Monate hat können arbeiten pro Jahr, wegen dem Winter und dem Schnee und wegen dem Hochsommer mit seiner Hitze.
Ja, so die Fachleute hat es in den 50er Jahren schon mit Bericht zum Alalin-Gletscher und seiner Instabilität. Also man hat es gewusst. Das Problem war natürlich folgendes. Bis im Juni, sogar bis im Juli, ist der Alalin-Gletscher eigentlich ungefährlich. Und in den Jahren voran hat man auch immer voran aufgehört zu bauen. Es war einfach das Jahr, wo man hat fertig werden wollte. Und dann hat man halt weitergebaut. Anfangs August hat das angefangen, ein bisschen rütteln. Und dann sind vor allem die Italiener aus Belluno, die aus den Bergen sind, zu den Ingenieuren gegangen und haben dann gesagt, das ist gefährlich. Und man hat eine Mulde errichtet, damit die Teile, die eben gehen, nicht auf die Baracken kommen. Also vor den Baracken eine Mulde. Aber nichts mehr gemacht. Nachher hat man halt weitergearbeitet. 10. August, 15. August, 20. August. Und dann war es heiss gewesen, auf 2200 Meter. Und der Gletscher hat jeden Tag ein Stück verloren. Gleichzeitig die Tunnel müssen geöffnet werden. Also sind Explosionen unterdurch stattgefunden, damit die Kanäle entstehen. Das zusammen war eigentlich eine Hochrisikosituation, die einzig erklärbar ist mit dem Ziel, den Staudamm im September endlich beendet zu haben.
Es war eine Zeit, in der man der Technik voll vertraut hat und man hat gemeint, man habe die Natur 100% im Griff. Der Zeitpunkt dieses Unglücks war für die offizielle Schweiz ganz schlecht. Sowieso war das Unglück schlecht für das Image einer sicheren Schweiz, wo man alles im Griff hat. Die 60er Jahre waren aber besonders ungünstig. Es war die Zeit, wo sehr viele Saisonier im Bau gearbeitet haben. Migranten vor allem aus Italien. Und die mussten richtig hart arbeiten, auch auf Mattmark, bis 60 Stunden pro Woche in 11-Stunden-Schichten. Geschafft wurde ist Tag und Nacht, sagt Sandro Cattacin.
Es hat Schichtwechsel gegeben, die sehr kurz waren. Ausruhebezeit ist immer auch sehr knapp gehalten worden. Also die ganze, eigentlich der ganze Druck, schnell zu arbeiten, war enorm hoch dort oben. Wenn es jemandem nicht gut gegangen ist, Saisonier-Statut hat das erlaubt, ist dann einfach geschickt worden und durch einen jungen, kräftigen Mann ersetzt worden. Ferien während dieser Zeit waren ausgeschlossen gewesen. Heute hat man Ferien während der Sommerzeit. Auch im Baubetrieb ist das eigentlich geregelt, dass man sich auch im Sommer kann ein bisschen erholen von einer schwierigen Arbeit. Das sind eigentlich die Situationen gewesen. Dann insgesamt Lebensbedingungen. Man verzichtet, hat einfach eine Weile lang auf Leben verzichtet, wenn man dort durchgegangen ist. Hat natürlich das Zückerli gehabt von einem relativ guten Lohn im Vergleich zu Italien. Überhaupt Arbeit im Vergleich zu Italien. Man hat können die Familien, die zurückgeblieben sind, mit dem Geld fördern. Also für die meisten war das eine Entbehrung, die irgendwie noch drin gelegen ist. Das muss man schon sagen, aus der heutigen Sicht.
Also eine gemischte Bilanz für die Arbeiter. Aber sicher negativ war für alle, dass sie von einem Teil der Bevölkerung angefindet worden sind. Es war die Zeit von den fremdenfindlichen Strömungen, wo das Wort Überfremdung geboren worden ist. Eine Fremdenfindlichkeit von einem Teil der Bevölkerung, der ausgerechnet auf die Arbeitsmigranten zielt hat, die doch gerade seins gewesen sind, die zur Hauptsache zum Wohlstand der Schweiz beigetragen haben. Zum Wohlstand, wie wir ihn heute kennen. Und darum war es ungünstig für die offizielle Schweiz, ohne das Wort ungünstig zynisch zu brauchen, dass der Unfall gerade dann passiert ist.
Von den OECD-Ländern hat die Schweiz die höchste Rate von Toten am Arbeitsplatz gehabt. Also man hat auch mit einer Arbeitskraft gespielt, die irgendwie weniger wert war als die schweizerische. Die ganzen Bauarbeiten, die ganzen grossen und schwierigen Arbeiten in der Schweiz in der Nachkriegszeit sind grösstenteils von Italienern errichtet worden. Und Italiener sind, ob saisonniers oder nicht, sind aber in dieser Bevölkerung als eigentlich weniger wertvolle Menschen angeschaut worden. Also es hat bis in die 60er Jahre auch eine gewisse Nonchalance gegenüber Russländern und gegenüber Italienern.
Kommt der Genfer Professor Sandro Cattacin zum Schluss. Das Gericht ist 1972, 7 Jahre nach dem Unglück, zum Freispruch gekommen. Der Freispruch ist weitergezogen worden, mit dem Ergebnis, dass das Gericht den Freispruch bestätigt hat und den Angehörigen der Opfer Gerichtskosten auferlegt hat. Es war ein Gericht, sagt Sandro Cattacin, das zwar vom Staat und von Institutionen unabhängig war. Aber es ist unter dem Einfluss von dieser besonderen Zeit gestanden. Ganz exakte Belege, die genau das sagen, haben Sandro Cattacin und seine zwei Mitautoren in den Quellen bei ihrer Forschung zwar nicht gefunden. Sie haben das aber aus den vielen Quellen heraus rekonstruiert. Im Buch ging es nicht darum, die Richter zu verurteilen, sondern die Zeit von denen zu sehen, wo man in der Schweiz mit Ausländern, mit Saisonniers nicht zimperlich umgegangen ist und wo man Angst gehabt vor dem Image-Schaden. Das war die Logik hinter dem Richterspruch, sagt Sandro Cattacin.
Es ist immer schwierig, einen konkreten Fall zu beurteilen aus heutiger Sicht, ohne weiteres ein völliges Fehlurteil, ohne weiteres eine Situation, die absolut als ungerecht kann bezeichnet werden. Aus der damaligen Zeit sieht das anders aus. Man hat Menschen eben weniger wichtig gefunden, also nicht nur Italiener. Also ich meine, alle Menschen sind zuerst einmal im Beruf gewesen und dann irgendein soziales Wesen. Das ist die Periode gewesen. Zweitens, und das gehört zur Periode, man hat dort noch ganz klar gerechnet, also du verlierst einen Arm, das kostet 3'000 Franken, du stirbst, das gibt ein Geld, wo das irgendwie reparieren kann. All die Opfer, all die Hinterbliebenen von den Opfern sind sehr grosszügig nachher natürlich mit Geld zum Beruhigen gebracht worden. Sehr viele Kinder haben können studieren, weil ihr Vater gestorben ist dort. Also eine sehr grosszügige Stiftung, sich eingesetzt hat. Aber das langt natürlich nicht in den Köpfen von Opfern. Opfer wollen irgendwie Respekt, wollen auch moralisch irgendwann mal so etwas wie ein anderes Urteil hören. Also es geht gar nicht um Geld, es geht um eine moralische Reparation. Und das ist in dieser Zeit gar nicht verstanden worden. Geld langt ja. Und wir wollen unser Image behalten von einer guten, effizienten Schweiz. Und sowieso, also ein Gletscher kann immer wieder runterfallen.
Eine öffentliche, offizielle Reaktion hat es allerdings schon gegeben. Der damalige Bundespräsident Hans-Peter Tschudi hat nämlich in einer Trauerrede 1965 gesagt:
Sämtlichen Familien, die liebe Angehörige beim fürchterlichen Unglück verloren haben, spreche ich die herzlichste Sympathie des Bundesrates und mein persönliches Beileid aus. Die Menschen, deren Tod wir beklagen, haben an einem gigantischen Werk mitgearbeitet. Sie haben ihr junges Leben geopfert für ein Kraftwerk, das über viele Generationen hinaus elektrische Energie liefern und ihnen damit ihr Leben erleichtern wird. Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor diesen Helden der Arbeit, die im Dienste für den Nächsten gestorben sind.
Die neue Studie über die Katastrophe von Matmark am 30. August 1965 und ihre Zusammenhänge ist die erste umfassende Sicht auf die Ereignisse.
Es hat voran überhaupt keine Untersuchung gegeben. In dem Sinn kann man sagen, das ist alles neu, was in diesem Buch steht. Ich ziehe als persönliche Neuerkenntnis aus dieser Geschichte, dass wir heute, 50 Jahre nach dieser Katastrophe, zum ersten Mal eigentlich in der Öffentlichkeit über Matmark reden, wie wir es hätte machen sollen vor 30 Jahren.
Der Sandro Cattacin hofft auf eine öffentliche Diskussion jetzt, 50 Jahre nach dem Unglück. Und was hat denn das Unglück auf die Zeit nach 65 für einen Einfluss gehabt?
Ich glaube, man muss wirklich von Anfang an bei der Arbeitssicherheit. Dort hat man einen ganz klaren Wandel. Zuwa hat auch gerade nach der Katastrophe gesagt, das geht nicht mehr so etwas. Der Arbeitsinspektorat haben sich nicht mehr abwiegeln lassen, wie das noch vor Mattmark möglich war. Also dort ist etwas Seriöses passiert. Die Schweiz hat sehr viel gelernt aus Mattmark, was Arbeitssicherheit anbelangt. Ein zweiter Aspekt, der einen Lernprozess ausgelöst hat, der für uns natürlich sehr wichtig ist, als Sozialhistoriker, ist das ganze Bewusstsein, das gewachsen ist in der Schweiz, dass wir da in diesem Land vollen italienischen Arbeiter auf den Alpen und in den Bergen sind, die für uns ganz wichtige Infrastrukturen erstellen. Die Solidaritätsbewegung ist in dem Sinn nach 1965 entstanden. Zuerst über schlicht und einfach die Geldgabe, denen helfen, die dort gestorben sind, also diesen Familien zu helfen, die Opfer hatten, aber nachher eben auch über eine andere Art, wie man über Ausländer geredet hat. Das hat natürlich dann auch den Gegendiskurs wieder gestärkt, den Xenophobie-Diskurs, den Anti-Ausländer-Diskurs. Aber ich würde mal sagen, die Leute, die weggeschaut haben bis 65, aber irgendwie das Gefühl hatten, das kann nicht so gut sein, was wir da machen mit den Italienern in der Schweiz, die haben nach 65 nicht mehr weggeschaut und sind präsent gewesen, wo es darum gegangen ist, eine andere Art von Migrationspolitik zu schaffen.
Das Unglück von Mattmark als Teil von der jüngeren Schweizer Geschichte.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.